Hallo allerseits, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Kernel Tracks auf dem Chemnitzer Linux-Tagen 2017. Und unser eigentlich schon Stammgast, Thorsten Lehmhöß, ist jetzt wieder hier und wird uns über die Neuerungen im Kernel berichten. Ich nehme an, wir werden viel über 4.10 und auch schon ein bisschen was über 4.11 hören.
So der Plan, ja. Kann man mich denn überhaupt hören? Auch vor allen Dingen hinten in der letzten Reihe. Immer noch? Ja, sonst, wenn mein Hemd raschelt oder Mikro runterfällt, einfach Bescheid sagen und kurz unterbrechen. Ja, kurze Erläuterung, wer bin ich? Ich bin Thorsten Lehmhöß, ich arbeite beim Heise Zeitschriftenverlag. Da schreibe ich unter anderem für die CT das Kernel-Log. Das sieht in der gedruckten CT dann so aus. Online haben wir das auch, das erkennt man auch an diesem Logo. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere, der hier ist. Kurze Vorwarnung, was ich nicht bin, ich bin kein Kernel-Entwickler. Was ich in meiner Freizeit so ein bisschen mache, ist Kernel-Pakete für Fedora machen. Vielleicht erkennt mich der eine oder andere auch noch aus Fedora-Zeiten, als ich da aktiver war. Aber außer diesen Kernel-Paketen mache ich nicht viel mehr bei Fedora. Was ich für den Kernel noch mache, ist, ich habe letztes Jahr ein bisschen Regression-Tracking gemacht. Das ist eine Folie von denen, die ich vor einer halben Stunde noch bearbeitet habe. Deswegen ist da ein S zu viel, wie immer. Das ist so ein bisschen eine Liste machen mit Fehlern, die bekannt sind, damit die Kernel-Entwickler das angehen können. Aber wie gesagt, ich bin kein Kernel-Entwickler, aber eben durch die Arbeit für CT und Heise Online habe ich einen guten Überblick über das große Ganze, was beim Kernel so passiert und genau der folgt. Es sind tatsächlich, habe ich das so ein bisschen eingeteilt in 5 Bereiche, wer schon mal hier war, wie gesagt, ich mache das glaube ich zum 6., 7. oder 8. Mal womöglich, kennt das. Es gibt erst so einen kleinen Kurzüberblick zum aktuellen Sachen, dann ein bisschen ausschweifend wichtige Veränderungen, so gerade so im letzten Jahr oder auch ein bisschen länger teilweise. Dann geht es um aktuelle Entwicklungen, eben 4.11, 4.10, die jetzt gerade aktuell sind oder in Entwicklung. Dann versuche ich halt auch ein bisschen so nach vorne zu gucken. Das ist natürlich Glaskugelblick und ein bisschen Hochrechnung. Manches wird stimmen, manches wird nicht stimmen. Und danach gibt es nochmal einen kleinen Metablick auf die Kernel-Entwicklung an sich, Größenwachstum und so Zeug. Kleine Vorwarnung, das ist ein, vielleicht kann man es nennen, ein Gemüsekisten-Talk. Wer das kennt mit diesen Gemüsekisten, da ist halt alles Mögliche drin, aber kaum was, wirklich was, also für jeden ist was da drin, aber sind manchmal auch Sachen, die interessieren einen nicht oder da muss man sich so ein bisschen mit anfreunden und das kommt hier im Talk auch, weil es geht halt um ganz unterschiedliche Dinge. Um das so ein bisschen anzupassen, werde ich versuchen, den Vortrag im Verlauf einfach an euch anzupassen. Und dazu muss ich natürlich wissen, wen habe ich denn hier vor mir? Habe ich irgendwelche Business-Anzugträger, Manager? Das ist, glaube ich, ein Sketch von Bully Herbig oder so. Ich kannte den gar nicht, aber ist immer für einen Lacher gut. Jetzt aber mal ernsthaft mit Handzeichen. Also, wer nutzt Linux auf seinem PC? Das ist jetzt auch der Test, sind alle wach. Wie viele von euch zocken mit Linux? Ja, das sind für die Aufzeichnung so ein Viertel ungefähr, Drittel vielleicht. Wie viele Sysadmins haben wir hier? Das sind so 5, so 3/4 würde ich schätzen. Ne? Wie viele Softwareentwickler haben wir hier? Ungefähr die Hälfte würde ich sagen. Wir nutzen Linux im Rahmen der Hardwareentwicklung. Da kommen jetzt die Embedded-Leute, das ist so wieder so ein kleines Viertel oder ein bisschen weniger. Wer ist Kernel-Hacker? Das sind nur noch so, nur noch 3 Nasen. Okay, 4, 5. Das war übrigens eine Fangfrage. Wer sich gerade gemeldet hat, ist herzlich eingeladen, um 3 Uhr nachher hierher zu kommen. Da gibt es ein Kernel-Podium. Da setzen wir so ein paar Kernel-Hacker hier vorne hin und dann könnt ihr denen Fragen stellen. Also wenn ich hier irgendwas erzähle und ihr wollt mehr wissen oder so, dann könnt ihr natürlich mich im Rahmen des Vortrags fragen. Aber ihr könnt natürlich nachher auch einfach mal die Kernel-Entwickler fragen und die einfach mal löchern, was weiß ich, ist Linus Torvalds wirklich so unfreundlich, wie alle sagen, oder was auch immer wissen wollt. Und wie gesagt, die gerade die Hand gehoben haben, sind herzlich eingeladen, sich da hinzusetzen. Wolfram Sang macht das, der hat auch schon den einen oder anderen angesprochen, weil wir haben noch mehr als diese Kernel-Entwickler hier. So, jetzt aber los. Wer sich wundert, dass mit den Slides geht so weiter, das ist schon Slide 37. Daher Fragen am besten aufschreiben, weil wir halt auch sehr, sehr breites Themenspektrum abdenken. Jetzt kommt es zum Kurzüberblick. Die Kurzform ist tatsächlich, eigentlich läuft alles rund. Da gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen. Und tatsächlich ist es in der Presse, wirkt es ja manchmal auch so, dass nicht alles so rund läuft, dass sich die Leute da streiten. Das liegt einfach dran, ich gehöre ja selber zur Presse und schreibe Online-Kram. Wenn was Interessantes passiert, dann berichtet man natürlich drüber, aber wenn was alles einfach gut läuft, dann ist es langweilig, dann gibt es natürlich nichts zu berichten. Deswegen sieht das vielleicht manchmal auch so aus, als läuft alles nicht ganz rund. Und klar, es gibt natürlich immer was zu Bereiche, wo was besser laufen könnte. Da kommen wir auch hier und dazu. Kurze Einstufung noch, alle 9 oder 10 Wochen kommt so eine neue Kernel-Version, damit ihr ungefähr einen groben Überblick habt. Das ist ein Entwicklungsmodell, das ist mittlerweile seit über 10 Jahren alt. Und ihr seid ja zwar schon hier, aber um nochmal kurz die Motivation zu erläutern. Einer der Gründe, warum der Kernel letztendlich sehr wichtig ist für alle von uns, ist, die allermeisten Treiber, die ein Linux-System hat, also Ubuntu, Fedora und wie sie alle heißen, stecken halt im Linux-Kernel. Und wenn, was weiß ich, ein neues Notebook-Modell rauskommt, das läuft irgendwie nicht gut, dann ist typischerweise der Kernel schuld, weil die Treiber da Komponenten dieses Notebooks noch nicht unterstützen. Und das ist dann, wird dann meistens ziemlich schnell besser. Eben das liegt daran, weil praktisch mit jeder neuen Kernel-Version 100 bis 200 neue PCIe-Geräte oder USB-Geräte unterstützt werden. Und das sind nur die neuen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer wieder Verbesserungen an den alten Treibern, damit die einfach noch besser funktionieren, als sie vorher funktioniert haben. Was relativ neu ist oder was ein bisschen besonders ist, deswegen erwähne ich das auch gleich am Anfang, die Kernel-Entwicklung oder mit jeder neuen Kernel-Version verbessert auch die Sicherheit. Und das war sonst zwar auch schon so, aber im Moment ist es deutlich mehr so, dass die Kernel-Entwickler Sicherheitsfeatures in den Kernel einbauen, damit Angreifer das System nicht so leicht ausnutzen können. Ich komme im Laufe des Vortrags noch auf das eine oder andere, deswegen lassen wir das jetzt einfach so stehen. Aber es ist wirklich was, was man mitnehmen kann, dass die Kernel-Entwickler sich einfach dafür Sorge tragen, dass Linux sicherer wird. Zusätzlich gibt es natürlich noch einen Haufen anderer Verbesserungen. Auch die lasse ich jetzt erstmal außen vor, weil sonst wird es total wirr und unverständlich. Vielleicht noch für den einen oder anderen ganz interessant, durch diese ganzen Verbesserungen wächst der Kernel natürlich beständig und mittlerweile sind es 22,5 Millionen Codezeilen. Zu dem Größenwachstum und was das alles zu bedeuten hat und ob das so weitergeht, da kommen wir dann später im letzten Teil. Kurze Einstufung noch, aktuell ist halt der Linux-Kernel 4.10. Der ist in Arch Linux und OpenSUSE Tumbleweed schon enthalten. Fedora müsste ihn wahrscheinlich in der nächsten Woche als Test-Update rausbringen, vielleicht auch erst in der übernächsten Woche. Und dann kriegen die Nutzer von Fedora den Kernel dann schon als reguläres Update. Und wer mehr so der aus der Ubuntu-Ecke kommt, das Ubuntu 17.04, was in ungefähr einem Monat und ein bisschen mehr erscheint, das wird Linux wird einen Kernel nutzen, der auf Linux 4.10 basiert. Das heißt, über die Features, die ich gerade in nächster Zeit so erzähle, die so im letzten halben Jahr passiert sind oder jetzt in 4.10 eingeflossen sind, die kriegt ihr also dann mit 17.04 nach Hause. Ich habe die Slides noch von 16:9 auf 3:4 Seitenverhältnis umgestellt. Da ist jetzt eine komische Trennung drin. Das könnte vielleicht noch häufiger passieren, weil ich davon ausgegangen war, hier hätten andere Projektoren. Zurück zum Thema. Linux 10 ist halt draußen, ist halt vor knapp 3 Wochen erschienen und direkt nach der Freigabe einer neuen Version beginnt die Hauptentwicklungsphase der nächsten. Das wird halt Linux 4.11 sein. Die Hauptentwicklungsphase ist mittlerweile auch schon abgeschlossen, deswegen werde ich da nachher auch zu erzählen können, was in dieser Kernel-Version schon drin ist. Das war Teil 1. Weil der so oberflächlich war, lasse ich da jetzt noch keine Chance zu fragen. Nach Teil 2, 3 und 4 und so weiter werde ich immer mal zwischendurch eine kleine Fragerunde machen, damit wir diese 90 Minuten auch rund bringen und nicht alle einschlafen. So, wer sich übrigens gewundert hat über diese komischen Witze über Norddeutsche, die ganz am Anfang kurzzeitig zu sehen waren, ich bin selber Norddeutscher und Ostfriese und bin manchmal auch ein wenig, wie soll man sagen, wie man es Norddeutschen nachsagt, sehr trocken und so. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. So, wichtige Entwicklung. Was hat sich halt in den letzten paar Monaten, also so über den Daumen, das letzte Jahr Wichtiges getan? Da kommt jetzt was, das ist vor allen Dingen für die Entwickler und die Admins interessant. Möglicherweise aber auch für den einfachen Nutzer zu Hause. Es hat sich sehr viel zu Tracing und Performance Monitoring getan. Da ist zum Beispiel bei Linux 4.9 hinzugekommen Time Sampling und Summarizing Stack Traces. Das sind so Funktionen, um eben zu analysieren, was passiert. Ich werde auf die jetzt nicht näher eingehen, weil es wird ganz schnell sehr speziell und dann schlaft ihr hier wirklich ein. Die Quintessenz ist, dadurch hat Linux jetzt letztendlich langsam ein mit D-Trace vergleichbares Feature-Set. D-Trace ist eine Performance-Monitoring-Tracing-Lösung, die für die Solaris sehr geschätzt worden ist und wo eigentlich schon seit ungefähr 10 Jahren schon immer wieder heißt, Linux braucht was Ähnliches, damit man eben Performance-Optimierung machen kann oder Fehler finden kann, gucken, warum ist das System so langsam. Um das nochmal näher zu erläutern, mit 4.9 ist es halt, kann man das hier sehen, das habe ich aus einem Blog-Eintrag von Brandon Gregg. Früher musste man halt deutlich mehr Aufwand treiben hier links, um eben zu analysieren, was treibt mein System gerade, was treibt der Kernel gerade, was treibt mein Programm, um dann irgendwas dabei rauszubekommen. Und das ist mittlerweile deutlich einfacher geworden mit Linux 4.9. Deswegen geht bei rechts dann auch der Strich ganz durch und dadurch kann man dann solche Aufstellungen bekommen, was ein Programm gerade treibt. Da kann man halt hier unten sehen, welche Funktion die ganze Zeit gelaufen hat und hier oben, hier links zum Beispiel, sieht man, hier war bei einem SQL-Aufruf, hat er eine ganze Zeit gebraucht, um den abzuarbeiten und hier war wieder was etwas länger gedauert hat. Da kann man dann einfach reingucken, was macht mein Programm gerade, was treibt das da, warum dauert das so lange, um dann eben das Programm zu optimieren oder zu gucken, muss ich das System umbauen, muss ich da schnell ein Storage reinbauen, um irgendwie das System zu beschleunigen. Das mit dieser D-Trace-Einstufung ist übrigens nicht von mir, das ist eben von diesem Brandon Gregg, der hat auch ein sehr interessantes und ausführliches Blog, der hat auch auf internationalen Konferenzen sehr viel zu Performance Monitoring und Tracing erzählt in den letzten Jahren. Wer da einfach mal mehr wissen will, sollte einfach mal reinschauen. Einfach nach D-Trace vor Linux 2016 googeln und dann landet man in diesem Blog und da könnt ihr euch einfach mal belesen, was sich da so getan hat und was für Möglichkeiten man hat. Das Problem ist teilweise noch, das ist noch nicht so einfach benutzbar. Das ist sicher was, da wird sich in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich auf Userland-Seite was tun, damit man eben diese Analysemöglichkeiten einfacher nutzen kann. Ja, ach, falls ich es eben nicht erwähnt habe, es gibt auch ganz viele Vorträge bei YouTube von diesem Brandon Gregg, wo er das näher erläutert. Einfach mal da nach seinem Namen suchen oder generell gilt das für alle Sachen. Wenn ihr irgendwas zu euch irgendwas mehr interessiert, es gibt immer Quellen dazu, die mehr dazu verraten. Wenn ihr die nicht selber findet, schreibt mir einfach eine Mail. Die Mail kommt am Ende. Da kann ich euch dann einfach einen Pointer geben und dann könnt ihr euch da belesen. So, was noch? Sicherheit. Sicherheit hatte ich eben schon erwähnt. Da tut sich sehr viel. Ich habe hier eine kleine Liste von Sicherheitsfeatures, die so im letzten halben Jahr, ich glaube viele davon sind tatsächlich bei Kernel 4.8 eingeflossen. Wenn ich die jetzt alle erläutere, dann wird es für mich sehr schwierig und für euch sehr langweilig und müde und ihr werdet einschlafen. Das wollen wir alle nicht, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr, kann ich näher drauf ein. Es kommt da auch gleich noch wieder eine Webseite, die näher beschreibt, was sich da alles getan hat, um eben die Sicherheit zu verbessern. Da gibt es zum Beispiel ein GCC-Plugin, da kann sich der Compiler, oder da liegt im Kernel Source Code ein Plugin bei, das arbeitet dann mit dem Compiler zusammen, um den resultierenden Code noch ein bisschen sicherer zu machen. Und lauter solche Sachen, das sind alles immer nur Detailverbesserungen, aber die Detailverbesserungen sind dann das, was am Ende den Unterschied macht. Das war auch nur eine kleine Auswahl, da gibt es nämlich noch eine ganze Reihe mehr von. Wer sich dann näher für interessiert, viele von denen sind portiert worden von einem Projekt, das nennt sich GA Security und einem Patchset namens PEX. Da ist es halt so, das haben nicht die Entwickler von diesem GA Security größtenteils gemacht, sondern es waren tatsächlich andere Entwickler, die sozusagen diese seit Jahren bestehenden Sicherheitsverbesserungen jetzt dafür gesorgt haben, dass sie in den Kernel kommen. Das ist vor allen Dingen dem Kernel Self-Protection Project zu verdanken. Die haben sich da einfach wirklich gekümmert und machen sozusagen Linux besser, damit es alle auf all unseren Systemen besser wird. Wir haben übrigens in der letzten Reihe ein paar Leute, die stehen. Könnt ihr noch mal ein bisschen defragmentieren? Weil das ist auch noch mal wieder ein Test, ob ihr wach seid oder ob ihr schon eingeschlafen seid. Rutscht doch noch mal ein bisschen damit. Da kommen nämlich nachher noch mal wieder welche. Rutscht noch mal ein bisschen zur Mitte, die, wenn ihr von der Mitte. Kann ich nämlich auch die Chance nutzen, gleich mal einen Schluck trinken, damit meine Stimme nicht.
Hier vorne und mittig sind auch noch ein paar Plätze frei.
Ja. Wer jetzt noch steht, bei dem ist eine freiwillige Entscheidung.
Es sind genug Sitzplätze vorhanden. Ihr könnt noch runterkommen.
Ich beiß auch nicht und ich spütte auch nicht beim Reden. Glaube ich. So, ich erzähle mal weiter so langsam. Ich glaube, jetzt haben wieder die einen oder anderen Platz gefunden. Zu den Sicherheitsänderungen noch ein Aspekt dazu noch. Manche von diesen Sicherheitsverbesserungen verlangsamen vielleicht mal das System. Das sind typischerweise nur kleine Verlangsamungen, also es macht nur ein bisschen langsamer. Aber das ist einfach was, das muss man akzeptieren. Das ist ähnlich wie bei Sicherheitssachen im Auto. Die wiegen auch immer ein Stück irgendwie, die Knautschzone, der Airbag, die machen also das Auto schwerer und dadurch ist das einfach was, was man will. Typischerweise, weil Unfälle passieren halt, das ist auch so eine Erkenntnis, die hat sich bei den Security-Leuten, bei den Kernel-Entwicklern mehr durchgesetzt in den letzten Jahren, dass sie einfach wissen, es wird Angriffe geben und es ist besser, sich darauf einzustellen, statt statt es einfach passieren zu lassen. Und so ist es halt, das ist gemeinhin akzeptiert und wenn man nicht gerade ein Rennauto baut, dann nimmt man halt diese Sicherheitsfeatures da rein und so ähnlich ist es beim Kernel auch, wenn man halt irgendwas macht, irgendwie High-Performance-Computing, wo man das letzte Bit aus der, die letzte Geschwindigkeit aus der Hardware holen will, dann kann man ja dann einfach mal hingehen und selber einen Kernel bauen, der eben diese Sicherheitsfeatures nicht hat, wenn sie in dieser Situation nicht benötigt werden. Wer genauer wissen will, da gibt es von Keith Cook einen Blog, das findet ihr unter der Adresse hier. Der hat tatsächlich in den letzten Monaten ganz viele Blogbeiträge geschrieben, was in welcher Kernel-Version reingeflossen ist an Sicherheitsfeatures und was die bewirken. Da kann man ganz schnell mal eine Stunde oder zwei verbringen, um sich da einzulesen. Vieles davon habe ich auch im Kernel-Log auf Heise Online oder in CT mal angerissen kurz. Wer einen etwas höheren Überblick haben will, da gab es letztes Jahr von diesem besagten Keith Cook ein Vortrag, der ist auch auf YouTube, der nennt sich dann Status of the Kernel Self-Protection Project. Der gibt wirklich einen guten Überblick, was die Kernel-Entwickler da so in letzter Zeit so getan haben. Das ist dann, wie gesagt, halt schon dreiviertel Jahr her. Das heißt, da ist natürlich, hat sich seitdem schon wieder einiges getan. Aber da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, was die alle treiben da. Was noch? Jetzt kommt eine kleine Detailänderung. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Im Kernel gab es Support für UEFI-Capturers. Die Kurzform ist, das macht BIOS-Updates viel einfacher. Also UEFI-BIOS es sind dann UEFI-BIOS, genau. Das funktioniert zum Beispiel auf dem System, was ich hier habe. Das ist ein relativ neues Dell-Notebook, so ein Dell XPS 13. Auch beim Vorgängermodell funktioniert es schon. Da ist es einfach so, die Update-Software, zum Beispiel eben GNOME Software, also die Softwareverwaltung von GNOME, lädt genau wie andere Paket-Updates einfach neue Firmware-Dateien herunter, spielt aber jetzt halt keine neuen RPM- oder Debian-Pakete ein, sondern hinterlegt das Update einfach an einer bestimmten Stelle, wo es die Firmware nachher auch wieder herholen kann. Dann startet man neu, wartet ein bisschen und fertig. Das ist tatsächlich easy peasy und das ist halt auch sehr wichtig, weil Firmware-Updates sind halt doch so schwer und so ein bisschen haben ja auch so ein bisschen was Anrüchiges ist, dass man denkt, ah, da kann was bei kaputt gehen, das machen viele Leute nicht. Und dadurch wird das Ganze so einfach, dass mehr Leute das machen. Und das ist eben in Zeiten von IoT und Sicherheit auch immer wichtiger, weil eben auch im Firmware-Code stecken halt Sicherheitslücken, die Bösewichte ausnutzen wollen. Und dadurch ist es wichtig, dass der Kernel es möglichst einfach macht, das BIOS auch zu aktualisieren. Das ist übrigens keine Sache, die haben sich die Linux alleine ausgedacht. Das ist tatsächlich was, das hat auch Microsoft schon genutzt bei den ARM-Tablets. Und mittlerweile gibt es dafür auch halt Unterstützung unter Linux. Wie gesagt, die Softwareverwaltung von GNOME beherrscht das, aber längst nicht jede Hardware. Dell implementiert es jetzt bei immer mehr Systemen, habe ich gesehen. Ob die anderen Hersteller da auch was machen, muss ich noch zeigen. Das heißt, es ist aber noch nichts, was jeder hat. Aber es sieht auch ein bisschen so aus, als würde Microsoft vielleicht auch was Ähnliches für x86-PCs machen, um auch da die BIOS-Updates zu erleichtern. Was noch? Wer Virtualisierung macht, irgendwie vielleicht ein Admin, die Admins, die hier sind. Es gibt da eine Lösung, die nennt sich Virtual 3D. Die ist in den Kernel eingezogen und auch ein paar andere Stellen. Das ist eine Technik, mit der Linux-VMs, die unter einem Linux-Host nutzen, die 3D-Beschleunigung des Hosts nutzen können. Bei dieser Technik, ich komme nachher nämlich noch auf eine andere, ist es so, dass der 3D-Treiber im Gast einfach die Befehle für die Grafikanweisung an den Host-Treiber weiterleitet. Das ist möglichst performant, um eben da die Beschleunigung der Grafikkarte zu nutzen. Das heißt, damit kann man dann auch beschleunigte Linux-Desktops, GNOME Shell und so weiter besser eben in virtuellen Maschinen nutzen. Das ist auch schon eine Zeit lang im Kernel. Ich glaube, das war ist dann 4.4 im Wesentlichen der größte Batzen reingegangen. Deswegen ist das meiste auch in den Distributionen, aber es läuft noch nicht alles so richtig rund. Deswegen ist es bei vielen Distributionen einfach noch nicht nutzbar. Aber das ist was, da kommt dann einfach noch mehr in nächster Zeit. So, was noch? Jetzt gehe ich ein bisschen schneller ran. Der Raspberry Pi Support hat sich verbessert. Mittlerweile ist es so, dass der Upstream-Kernel fast alles Wesentliche enthält für den Raspberry, beziehungsweise alles Wesentliche ist schon länger drin, aber mittlerweile ist auch wirklich nahezu alles Treiber für alle Komponenten des kleinen Bastelcomputers drin. Und dadurch kann man eben auch mit einem Raspberry jetzt Upstream-Kernel nutzen und muss nicht immer den nutzen, den die Raspberry Pi Foundation rausgibt. Das ist nämlich typischerweise ein etwas älterer. Im Rahmen dieser Änderung ist auch eingeflossen ein quelloffener Grafiktreiber. Dadurch hat man jetzt auch mehr Möglichkeiten bei der Performance, bei der Programmierung. Bisher war es so, dass da sozusagen ein proprietärer Treiber in der Firmware steckte, auf den der Linux-Treiber einfach nur zugegriffen hat, einfach die Sachen weitergeleitet hat. Da ist mit dem offenen Treiber einfach mehr Kontrolle möglich. Der funktioniert mittlerweile auch in den meisten Bereichen genauso gut wie der proprietäre Treiber in der Firmware. So, was noch? Jetzt geht es noch flotter. Ich habe nämlich schon 20 Minuten gelabert und ich könnte noch mit den Themen, die ich hier auf den Folien habe, zu was im letzten Jahr passiert ist, locker noch eine Stunde reden, wenn ich das alles, was jetzt auf den nächsten zwei Folien steht, näher erläutert. Deswegen werde ich das nur noch so grob anreißen. Da ist es eben so, zum Beispiel, dass der Kernel jetzt die Superspeed-Funktion von USB 3.1 unterstützt. Das heißt, wenn ich irgendwie Backup auf eine moderne USB-Platte mache, wo vielleicht sogar ein SSD drin steckt, dann kriege ich einfach mehr Performance. Performance ist auch was, wo sich im Netzwerkbereich viel getan haben. Da haben die Kernel-Entwickler an den ein oder anderen Stellen gedreht, dass Linux eben auch unter anderem geeignet ist für 100 Gigabit. Ethernet, da ist es einfach so, da kommen einfach so schnell die Daten über die Leitung, dass im Kernel das ein oder andere optimiert werden musste, damit die Speicherverwaltung danach kommt, um eben diese Pakete anzunehmen und dann auch schnell genug weiterzuverarbeiten. Dann gibt es da neue, für die Admins ist das vielleicht vor allen Dingen interessant, Congestion Control Mechanismen. Das ist so ein bisschen wie Verkehrskontrolle, Verkehrsleitung auf dem Netzwerkkabel, um da Staus zu vermeiden. Da gab es tatsächlich zwei neue, sind da in den Kernel eingezogen, einer davon von Google. Die können Latenzen vermeiden oder auch bei schlechten Verbindungen besser funktionieren als das, was wir bisher haben. Google hat das offenbar vornehmlich für Android gemacht, damit unsere Smartphones besser funktionieren, aber es kann halt auch im Admin-Einsatz interessant sein. Auch für die High-End-Admins interessant. Es gibt mittlerweile einen Express Data Path im Kernel, das steht ganz unten, dieses XDP. Das ist sozusagen eine Schicht, da kann man den normalen Netzwerk-Stack im Kernel umgehen, um eben den damit verbundenen Overhead zu vermeiden. Aber das macht eher so nur für die Datencenter bislang Sinn, wie sie Facebook und die Googles dieser Welt haben. So im Heimbereich ist das noch nichts von Interesse. Auch für die High-End Data Center ist NVM Support und PMM, das ist Persistent Memory. Das kann man sich vorstellen wie ein Speichermodul, was einfach beim Ausschalten seinen Inhalt behält. Der Kram ist aber noch nicht so richtig erhältlich, aber für die Googles und Facebooks dieser Welt ist es was, was vielleicht kommt, und irgendwann kriegen wir das auch vielleicht in unseren normalen Datencentern. Auch für die Admins Copy Offloading, das ist was, da kann man sozusagen, wenn man der Client mit einem Server interagiert und man irgendwie eine Datei kopieren will, dann muss der Dateiinhalt nicht mehr vom Server zum Client und vom Client wieder zurück, wenn man irgendwas kopiert, sondern man kann einfach dem Server sagen, kopiere die und die Bereiche da und dahin, dann macht er das. Das ist teilweise sogar so möglich, dass SCSI-Karten dann die Kopie selber erledigen und Daten dann praktisch gar nicht mehr von der CPU gehandelt werden müssen. Und das macht halt, man kann es deutlich schneller machen. Funktioniert auch mit NFS zum Beispiel. Das nächste ist NFS, tut sich auch immer noch viel. Parallel NFS, das ist so ein bisschen, da kann man mehrere NFS-Server parallel schalten, dann hat man so ein bisschen was wie eine RAID-Funktion, auch eben um die Performance zu verbessern. Und wieder für die Admins ist das, was hier ganz unten steht, NVMe over Fabrics, das ist, wenn man NVMe-Devices, also NVMe-SSDs im Server hat, kann man die sozusagen über verschiedene Verkabelungssachen, eben Ethernet, Fiber Channel und so weiter, freigeben, und dadurch kriegt man mehr Performance eben zu den Clients, weil sich da Overhead vermeiden lässt. Ist auch jetzt jüngst in den Kernel eingezogen. Für Containertechniken, eben Docker und Co., ist einiges an Feintuning im Kernel passiert. Auch für Container interessant und teilweise aber auch für Virtualisierung ist C-Group 2. Das sind die Control Groups. Das wird im Kernel seitig angeboten, um Ressourcen zu regeln. Das heißt, wenn man ein Produktionssystem hat und da läuft eine Datenbank und parallel eine Testdatenbank, dass man sicher geht, die Testdatenbank kann nur 25% der CPU-Zeit nutzen, damit eben die reguläre Datenbank in Ruhe weiterarbeiten kann. Und da gibt es schon länger eben diese Control Groups im Kernel, aber das hat ein Interface, was eher unrund war, und da ist jetzt was Neues gekommen und das soll das alles ein bisschen besser machen. C-Group Namespace ist auch für Container interessant. Ich gehe jetzt auf die letzten beiden Punkte nicht mehr ein, sonst wird es irgendwie dann doch langweilig. Zu diesem Bereich, zu den Sachen, die ich erwähnt habe, gibt es da irgendwelche Fragen? Ein, zwei könnten wir einfach mal Zwischenschrift schieben. Oder sind schon alle eingeschlafen? Traut euch, ich beiß nicht. Ich frage ja noch heute, ja? Halt. Kommen wir gleich zu. Das ist nämlich in 14, also für die Kamera, da wurde gefragt nach AMD-Virtualisierung von GPUs, da kommen wir gleich noch zu, weil da hat sich nämlich am Moment was getan. Noch irgendwie hier vorne noch eine
Frage? Das ist vielleicht eine generellere Frage, aber das Problem ist, wenn ich mir den Kernel immer neu kompiliere, werde ich aber gefragt, will ich die Option jetzt haben, und wo kann man am besten quasi dieses Mapping von welche Funktion steckt hinter welchem Linux-Config steckt?
Also die Frage war, wie kriegt man beim Kompilieren eines Kernels raus, wofür einfach eine Config-Abfrage da ist. Ich weiß nicht, wie du das machst. Wenn man typischerweise würde ich es machen, wenn ich eine neue Kernel-Version auf den neuen Source-Code gehe, dann rufe ich da make-old-config auf und dann fragt er mich tatsächlich ab, welche neuen Optionen und wie soll ich die setzen. Und dabei zeigt er auch gleich einen Hilfetext an. Und was? Ja, genau, ach so, stimmt, da zeigt er was an. Genau, da zeigt. Dann muss man tatsächlich, da muss man dann teilweise googeln. Ich hatte tatsächlich mal kleines, richtig schreckliches Skript geschrieben, was sich die Unterschiede zwischen zwei Kernel-Versionen angeguckt hat und guckt, wo neue Config-Optionen dazu kamen. Weil dann kann man, typischerweise steht in dem Patch, der diese Config-Option reingebracht hat, noch mehr drin, was das soll, wofür das gut Ganze da ist. Das Skript hat dann halt so eine kleine Liste mit Links auf die Commits gemacht. Das wäre zum Beispiel was, wo man nachgucken kann. Aber das müsste man einfach mal komplett neu schreiben, weil das war so hässlich, da habe ich mich für geschämt, das wollte ich nicht veröffentlichen. Da ist noch eine Frage, danach geht es dann weiter. Für die Dell, für die UEFI-Updates, die ich erwähnt habe, gibt es ein eigenes Repo? Nee, das ist so, da hat sich einer der Programmierer, die dahinter sind, der hat einen Webservice eingerichtet, der nennt sich Linux Vendor Firmware Service, glaube ich. Und da können Dell und Co. ihre Updates hinladen und da gucken sozusagen die Update-Programme auch automatisch nach. Und Dell macht das tatsächlich auch so, die laden das dahin. Und das ist tatsächlich von Fedora-Entwicklern weitestgehend entworfen worden, aber das ist so ausgelegt, damit alle Distributionen es nutzen können. Also das wird wahrscheinlich auch bei anderen Distributionen dann kommen. Das größere Problem ist, wie viel Hardware das unterstützt. So, bevor wir hier zu sehr weiter in die Details gehen, gehe ich mal weiter. Das war es doch noch nicht mit Teil 2. Hier in Chemnitz, denke ich immer, sind auch viele Anwender. Deswegen erzähle ich hier immer auch gerne noch mal ein bisschen was zu quelloffenen Grafiktreibern. Die sind nämlich deutlich besser geworden in letzter Zeit. Das ist eigentlich ein eigenes Vortragsthema. Das eine oder andere wurde vielleicht auch in einigen Vortragen auch schon erwähnt. Ich beschäftige mich jetzt hier aber anders als einige Vorträge hier auf x86 und Desktop-Systemen oder Notebooks. Also das sind dann im Wesentlichen Intel, AMD und Nvidia-Grafik. Dazu eine Frage, wer von euch glaubt eigentlich, dass die meiste Logik zur Grafikausgabe im X-Server oder im X-Server-Treiber steckt? Mal Hände hoch. Ihr braucht euch nicht schämen. Gar keiner? Da ist eine Hand, ein, zwei, drei Hände. Okay, dann hat es sich ja doch rumgesprochen, dass das nicht mehr so ist. Das meiste steckt nämlich tatsächlich im Kernel. Der hat sozusagen die Oberhoheit. Alle, die irgendwie mit der Grafik-Hardware sprechen wollen, müssen über den Kernel. Und deswegen gibt es da eine enge Zusammenarbeit zwischen Kernel und User-Space-Treibern. Ich hatte in CT mal so ein kleines Bild, ich will jetzt nicht in alle Details gehen, aber da ist es halt so, hier unten ist der Grafikchip, die GPU und alles, was von oben kommt, also von Anwendungen, geht letztendlich durch eben den Treiber im Kernel, der regelt halt alles. Da ist noch eine libDRM in der Mitte, der X-Server ist hier oben mittig positioniert, aber der macht halt dieser Tage relativ wenig. Das ist tatsächlich bei neuen Intel-Prozessoren schon so, dass da nur noch ein generischer Grafiktreiber für den X-Server benutzt wird, weil das meiste ist tatsächlich jetzt hier dieser Tage hier rechts. Das ist der 3D-Treiber, typischerweise eben mit dem über OpenGL gesprochen wird, beziehungsweise meistens, man könnte auch über Vulkan mit dem reden. Und da steckt halt alles, was eben zur 3D-Ausgabe nötig ist. Und das ist einfach das, womit viel heutzutage ausgegeben wird, weil auch die Desktops ja alle typischerweise auf 3D setzen. So, deswegen, Mesa ist viel wichtiger als der X-Server-Treiber und deswegen werde ich in den folgenden Folien auch noch ein bisschen was über Mesa erzählen. Das ist so ein bisschen, weil das Hand in Hand geht. Wie gesagt, ich wollte die drei großen GPU-Hersteller, Desktop-Notebooks, da ist halt Intel der größte auch, eben weil viele Notebooks und Desktop-PCs haben halt integrierte Grafik. Da ist es so, mit Mesa 13.0, was glaube ich letztes Jahr im September gekommen ist, kam dann endlich OpenGL 4.5 Support. Unter Windows ist das schon ein alter Hut. Kam jetzt halt auch unter Linux, dadurch laufen einfach mehr Spiele. Und es kam halt ein Vulkan Treiber, das ist ein neue 3D-Programmierschnittstelle, mit der Spiele in Zukunft vielleicht häufiger auf die Grafikkarte nutzen werden, die soll Overhead vermeiden und die Prozessoren besser ausnutzen lassen und dadurch laufen halt letztendlich mehr Spiele, das heißt, wir haben alle was davon. Die Intel-Treiberfamilie, also dem Kernel und deren Mesa, die haben einen relativ guten Ruf. Tatsächlich ist es so, die werden ihrem Ruf manchmal nicht ganz gerecht. Letztes Jahr war das zum Beispiel so, da kam die Skylake-Prozessorfamilie, ich glaube, das war die Core 6000er Prozessoren unter anderem, da kam der Support recht spät und hatte anfangs noch Stabilitätsprobleme, das haben vor allen Dingen Leute gemerkt, die damals Ubuntu 13.04 auf diesen neuen Intel-Prozessoren installiert haben, das lief alles nicht richtig rund, ich hatte gleich zwei, dreimal Kollegen deswegen bei mir stehen, die da Schwierigkeiten hatten und das hat relativ lange gedauert, bis sie das in den Griff gekriegt haben, aber mittlerweile tut das ganz ordentlich und hier bei der Nachfolgergeneration, das ist jetzt Kaby Lake, tut es auch einfach so, da gab es keine größere Schwierigkeit. Also der gute Ruf ist schon teilweise berechtigt. Dann gab es auch nochmal ein Problem mit einem Aldi-Notebook. Hat vielleicht der eine oder andere auf Heise Online erwähnt. Da haben die einfach mal vergessen, bei einem Treiber eine PCI-ID nachzutragen und dann flog plötzlich alles um die Ohren. Also die Quintessenz, Intel ist schon ganz ordentlich, aber nicht ganz so gut wie der Ruf. Das nächste wäre dann AMD Radeon. Da ist es so, die haben im Linux-Bereich nicht so einen guten Ruf, aber da ist es so, die quelloffenen Treiber haben richtig aufgeholt in den letzten 2 Jahren. Vielleicht weiß das der eine oder andere, AMD hat eigentlich vor knapp 10 Jahren mal angefangen zu sagen, wir wollen eigentlich primär auf Open-Source-Treiber gehen und haben sich dann in die Open-Source-Entwicklung selber eingebracht und da eingeschaltet. Das ging alles recht träge voran, dieser proprietäre Treiber, den AMD auch noch anbietet, war eine ganze Zeit immer deutlich besser. Das heißt, es war eigentlich, hatte man, wenn man eine neue Grafikkarte hatte, ein Interesse daran, den zu benutzen. Aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so, weil Videobeschleunigung, Powermanagement, Displayport, Multistream-Transport, den braucht man, um 4K-Monitor anzuschließen, all so Zeug. Beherrscht der Treiber jetzt von Haus aus und tatsächlich die 3D-Performance hat deutlich zugelegt. Das ist tatsächlich was, was im letzten Jahr auch, wo es da nochmal das eine oder andere sich getan hat, insbesondere bei den noch jungen GPUs. Und letztendlich ist es dadurch so, dass die quelloffenen Treiber, gerade bei den älteren Grafikkarten, das sind zum Beispiel die 7700, 7800, 7900 oder die die Serien, die vor 2 oder 3 Jahren aktuell waren, da ist es dann so, dass die quelloffenen Treiber mittlerweile häufig sogar mal bessere Performance liefern. Das kommt aber natürlich immer auf das Spiel an oder die Software, mit der man es gerade ausprobiert. Auch da gab es übrigens mit Mesa 17.0 dann den Sprung auf den Support für OpenGL 4.5, was halt manche Spiele voraussetzen. Das heißt, auch da gibt es dann sozusagen laufen mehr Spiele, eben Spiele, die OpenGL 4.5 unterstützen. Und auch ein Vulkan-Treiber ist da in Entwicklung. Der ist noch relativ rudimentär, aber auch da ist mehr am Kommen. Die Quintessenz ist da jetzt so ein bisschen, die quelloffenen Treiber beherrschen nahezu alles Wichtige und sind für das meiste eigentlich gut genug. Es gibt immer mal Situationen, da kann der proprietäre Treiber doch mal von Interesse sein, aber es ist seltener geworden dieser Tage. Letztendlich ist es eben dadurch so, die sind wirklich besser als ihr Ruf. Perfekt ist aber auch nichts. Da ist es gerade so, bei dem Support für die nächste GPU-Generation und dem Support für die aktuelle GPU-Generation, da gab es ein paar kleine Hakeleien. Bei den aktuellen funktioniert das durch zum Beispiel Display-Port Audio noch nicht oder HDMI Audio. Das heißt, wenn man die Lautsprecher-Monitor hat und darüber eben über das HDMI oder DisplayPort-Kabel sowohl das Bildsignal auch Audio geben will, das funktioniert bei der neuesten GPU-Generation noch nicht, weil die sich da ans AMDs-Entwickler da ein bisschen auf einem Weg gegangen sind, der den Kernel-Entwickler nicht gefallen hat, deswegen gibt es da so ein bisschen Hakeleien. Die lösen sich aber gerade, das wird sich wahrscheinlich in ein paar Monaten regeln. Das war Radeon. Jetzt kommt dann noch Nvidia GeForce als dritter großer Hersteller. Die quelloffenen Treiber, die meisten wissen es wahrscheinlich, haben nicht den besten Ruf und da passt es halbwegs. Sie sind einfach für vieles zu langsam oder unzureichend. Letztendlich ist es aber tatsächlich auch doch noch so, für den Desktop-Betrieb reichen diese Nouveau-Treiber, also der Nouveau-Treiber im Kernel und der Nouveau-Treiber im Mesa. Das heißt, wenn man nur, was weiß ich, primär unter Windows spielt und mal in Linux bootet, dann kommt man mit dem Open-Source-Treiber eigentlich auch ganz schön weit. Auch Mehrschirmbetrieb oder solche Sachen werden auch bei den meisten GPUs unterstützt. Das ist alles nicht perfekt, aber wie gesagt, für manches gut genug. Und wenn man da irgendwie mehr will, dann braucht man halt von Nvidia einen proprietären Treiber. Manchmal ist es ganz einfach, den zu installieren. Es gibt aber immer mal wieder Situationen, da ist das nicht so einfach. Ich habe immer wieder meine Kollegen manchmal bei mir stehen und sagen, ich habe die und die Grafikkarte, ich wollte den Treiber installieren, das ging gar nicht. Das ist halt eben durch das Modell, wie Nvidia den seinen proprietären Treiber entwickelt, gibt es da immer mal wieder Hakeleien und da muss man halt mit leben. Das Problem ist, Nvidia hat die Situation noch ein bisschen verschlechtert. Bisher haben sie tatsächlich relativ wenig Infos rausgerückt zur Treiberprogrammierung und dadurch haben eben die Entwickler der quelloffenen Treiber so Schwierigkeiten, diese Karten so vernünftig zu unterstützen und vernünftige Performance daraus zu holen. Und das ist jetzt vor 1,5, 2 Jahren schlimmer geworden, weil um da die Beschleunigungsfunktionen oder andere Sachen von der GPU nutzen zu können, braucht man jetzt eine Firmware von Nvidia. Für die 900er GeForce, das war die erste Generation, bei denen das wirklich nötig war, eben diese von Nvidia signierte Firmware zu nutzen, erschien die damals nach langem Warten. Ich glaube, das war letztes Jahr im September und die Karten waren zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr alt. Das heißt, in der Zeit konnte man sie eigentlich nur mit dem proprietären Treiber vernünftig nutzen. Das ist jetzt mittlerweile alles da, auch in den Distributionen schon enthalten. Power Management wird aber auch noch nicht unterstützt, weil Nvidia da den Deckel drauf hält. Wer jetzt denkt, Power Management, ach, ob das Ding jetzt mehr oder weniger Strom braucht, ist nicht so wichtig. Das ist letztendlich doch wichtig, weil Power Management ist gleichzeitig auch das Hochtakten eben der GPUs auf die schnelleren, in die schnellsten Betriebsmodi. Das wird auch noch nicht unterstützt. Das heißt, da limitiert Nvidia also letztendlich, was die Open Source Entwickler mit den Grafikkarten machen können. Aber das ist halt so. Wer das nicht mitmachen will, sollte halt keine Nvidia-Karte kaufen und eher zu einer Radeon greifen. Für die 1000er GeForce gab es dann auch ein langes Warten. Die sind mittlerweile, glaube ich, auch ungefähr ein Dreivierteljahr oder fast schon ein ganzes Jahr alt. Die Firmware ist tatsächlich vor ein paar Tagen erschienen. Ohne Sang und Klang hat Nvidia die einfach rausgegangen. Gleichzeitig braucht man da aber noch Treiber-Support, um diese Firmware nutzen zu können. Das passiert womöglich erst in 4.12, wenn jetzt nicht noch irgendwer sagt, ach, die paar Änderungen nehmen wir noch in 4.11 rein. Das heißt, das wird dann frühestens so mit den Distributionen, die im Sommer kommen, dann irgendwann unterstützt werden. Also eher im Herbst, also was weiß ich, Ubuntu 17.10 wird es dann, werden diese Karten dann etwas besser mit den quelloffenen Treibern laufen. Aber die proprietären Treiber, wer sich damit beschäftigen mag, wer die einsetzen mag, die sind nach wie vor ganz ordentlich. Die haben auch bei Gamern einen guten Ruf. Ich bin nicht so glücklich darüber, aber so ist es halt. Also wer das nutzen will, werde glücklich damit. Zu Grafiktreibern nochmal die Fragerunde. Zwei, drei Fragen. Kommt noch weiter, kommt noch später. Lass mich mal. Nee, warte, ich kann auch wiederholen. Noch Fragen?
Wie sieht denn das bei AMD aus? Die liefern doch auch solche kleinen Firmware.
Atom-BIOS.
Aus.
Die haben sich da eigentlich. Das ist auch eine Firmware, genau. Die kommen eigentlich parallel zum Erscheinen neuer GPUs, kommen da auch die passenden Firmwares. Was AMD in diesen Firmwares macht, das wissen wir natürlich auch nicht, da haben wir keinen Einfluss, die sind halt auch proprietär, aber da gab es aus Linux-Sicht bisher nichts zu klagen. Also die haben ganz am Anfang, als das losging, haben die manchmal vielleicht auf bestimmte DRM-Funktionen keinen Zugriff gewährt, aber ich habe da lange nichts mehr gehört, dass da irgendwas wäre, was den Zugriff beschränkt für den Treiber. Aber prinzipiell möglich ist es natürlich auch. Keiner mehr was zu Grafiktreibern? Soll ich, oder ist noch?
Vielleicht etwas ganz kurzes OpenCL.
Ganz kurz noch, OpenCL, AMD und Intel, andere Geschichten.
Tatsächlich, das ist dann ein bisschen aus dem Kernel raus, das ist ähnlich wie Mesa. Das steckt, die OpenCL-Treiber stecken ja auch teilweise in Mesa. Ich habe mir das länger nicht mehr genau angeguckt, das läuft alles nicht so richtig rund, während mit den proprietären Treibern von Nvidia und CUDA ist das relativ easy peasy, also das, da ist noch allerlei Raum zur Verbesserung.
Mit den anderen proprietären Treibern ja auch? Also
ja, die AMDs proprietären Treiber hatten auch tatsächlich relativ guten OpenCL-Support, den haben sie glaube ich auch noch, das habe ich aber mir länger nicht mehr angeguckt.
Ja.
Eine letzte Frage noch.
Ja, bei den quelloffenen Treibern für Nvidia-Grafikkarten. Es gab doch mal zwei offene Treiber, NV und Nouveau.
Das ist aber lange her.
Ja, okay. Also ich kenne noch beide. Es gibt nur noch einen?
Ja, schon seit 6, 7 Jahren.
Und beteiligt sich Nvidia irgendwie bei der Entwicklung der quelloffenen?
Nvidia beteiligt sich an der Entwicklung der quelloffenen Treiber, wenn es darum geht, den Support für die Grafikchips Integra, das sind diese ARM-Kerne von Nvidia, hinzukriegen, weil da benutzt der da eingesetzte proprietäre User-Space-Treiber, setzt dann auf den Kernel auf. Deswegen helfen sie da so ein bisschen mit. Und da, also, da gibt es einen Userland-Treiber für die Tegra, der setzt auf Nouveau auf. Also da heißt der Kernel-Treiber Nouveau und im User Space ist es aber nicht der Mesa-Treiber Nouveau, sondern von Nvidia ein proprietärer 3D-Treiber. Und dadurch helfen die bei dem Nouveau-Kernel-Treiber ein bisschen mit. Davon hat auch der Support für die verwandten Grafikchips hin und wieder Grafikchips für PCs profitiert. Aber und Nvidia beantwortet mittlerweile hin und wieder auch mal Fragen, das war von den Nouveau-Entwicklern, aber an sich geben die sich immer noch verschlossen und es hat sich nicht allzu viel geändert. Also sozusagen da ist es ein bisschen besser geworden, gleichzeitig kam diese Sache mit diesen signierten Firmwares, die es alles schlechter gemacht hat. So, dann mache ich mal weiter. Jetzt kommen wir auf die jüngsten Entwicklungen und das ist halt Linux 4.10, wie gesagt, das ist der Kernel, der dann in Ubuntu 17.04 eingesetzt werden wird. Und drei der wichtigsten Features, die da drin waren, waren eine Funktion zum Durchreichen von Grafikkarten vom Host an Gastsysteme. Etwas nennt sich Write-Back-Throttling und ein Write-Back-Cache, das erkläre ich gleich. Erstmal zu diesem Grafikkarten-Durchreichen. Das funktioniert bei 4.10 nur mit Intel und ist noch sehr rudimentär. Das ist also nichts, was man nutzen kann. Das richtet sich im Moment an Entwickler. Und um das ein bisschen näher zu erläutern, das ist eine zweistufige Lösung, da ist im Kernel einerseits eine Funktion, die nennt sich Mediated Device eingezogen, MDEV, und darauf baut dann ein anderer Treiber auf, das nennt sich dann Intel GVT KVMGT. Das MDEV ist dann halt so, das kann Teile eines Geräts oder einen ganzen Baustein praktisch eines Computers an eine VM überstellen. In diesem Fall bei dem Intel-Grafiktreiber eben zum Beispiel Teile der GPU, die im Prozessor sitzt. Und das funktioniert in Zusammenarbeit mit dem Treiber auf dem Host. Und das ist übrigens was nicht nur für GPUs interessant ist. Aber ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, weil das eigentlich Interessante ist eben diese Intel-Technik, die darauf aufbaut, die eben Teile der GPU an die VM überstellen. Und der Unterschied zu diesem Virtual GL, was ich vorher genannt habe, ist, dass das dann auch cross-Plattform funktioniert. Das heißt, man hat sozusagen zum Beispiel einen Linux-Host, bei dem Windows in der VM läuft und dann durch diesen ganzen Kram ist angedacht, dass praktisch das Windows dann Teile der GPU nutzen kann und dann auch eben Video- und Grafikbeschleunigung in der VM zur Verfügung steht und das verbessert dann halt die Performance. Und genauso sollte es auch andersrum funktionieren, dass wenn Linux unter einem Windows läuft, was sowas unterstützt, könnte es da prinzipiell auch ähnlich funktionieren. Weil das braucht dann immer Host- und Gastseitig Treiber. Wer sich das irgendwie nicht richtig vorstellen kann, wie kann man Teile einer GPU an eine virtuelle Maschine überstellen, der kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie Virtualisierungsbeschleunigungsfunktionen im Prozessor, dass sozusagen der Grafikchip selber nochmal so Schutzmechanismen hat und dass man dann Teilfunktionen sozusagen kurzzeitig sagt, okay, das darfst du in der VM kontrollieren, dann wird das kurzzeitig genutzt und wenn die dann fertig ist oder nach einem bestimmten Zeitstand geht es dann wieder an den Host und so können die sich sozusagen ein Gerät teilen. Aber wie gesagt, das ist noch sehr unfertig, Work in Progress, das dauert noch ganz sicherlich noch mal ein Jahr oder zwei, bis das richtig läuft. Aber wie gesagt, dann kann man vielleicht 3D-Beschleunigung, Videobeschleunigung in VMs nutzen, die unter Linux laufen. Also ist vielleicht gerade für zu Hause. Möglicherweise wird das so performant, dass man dann auch sozusagen in einer Windows-VM, die unter Linux läuft, einfach mal spielen kann. AMD und Nvidia planen nämlich was Ähnliches. Das wird dann teilweise wieder in den quelloffenen Treibern unterstützt, teilweise in den proprietären. Das ist noch in der Mache. Mal gucken, was das wird. Was noch? Write-Back-Throttling ist in den Kernel eingezogen. Das ist eine Funktion, die soll Ruckler vermeiden, wenn der Kernel dabei ist, den Schreibcache zu leeren. Ich weiß ja, dass ich hier sowieso schon immer zu kompliziertes Zeug erzähle. Das ist wahrscheinlich jetzt für alle mystisch. Was letztendlich die Quintessenz ist, der eine hat das wahrscheinlich schon mal gemerkt, man macht irgendwie unter Linux ein DD, um ISO-Datei von einem Installationsimage einer Linux-Distribution auf einen USB-Stick zu übertragen und plötzlich ist Firefox total langsam. Wer kennt das? Ja, das ist jetzt auch ungefähr die Hälfte der Leute. Also es passiert relativ häufig, zumindest wenn man häufiger ISOs auf auf USB-Sticks schreibt, dann weiß man, dass das ganz schön nervig ist. Und Genau, diese Ruckler, die, wo das System scheinbar praktisch zum abgestürzt scheint für mehrere Sekunden, die soll das jetzt vermeiden. Das Problem an der Sache, das greift in bestimmten Konfigurationen nicht. Ich habe das auch gesehen und gedacht, endlich bin ich diese Probleme los, weil ich muss ja in meinem Job häufiger mal Linux-Distributionen installieren und auf USB-Sticks präparieren. Deswegen nervt mich das dann immer kolossal. Aber wenn man einen bestimmten I/O-Scheduler und C-Groups konfiguriert hat, dann greift das nicht. Also CFQ und C-Group-Konfiguration, wie sie Systemd bei Fedora zum Beispiel einsetzt, dann greift das nicht. Mal gucken, wann sie da noch rangehen, damit das sozusagen funktionieren kann. Aber über kurz oder lang sollten diese Ruckler jetzt endlich passé sein. Das ist übrigens nicht nur für Desktop-Anwendungen wichtig, es ist auch für Admins eben wichtig, was weiß ich, dass die Datenbank nicht plötzlich riesen Latenzen aufweist, weil irgendein Prozess auf dem Rechner gerade groß Daten geschrieben hat, die an eine andere Stelle, die jetzt weggeschrieben werden, dass dann eben die Datenbank nicht in Stottern gerät. Was noch? Das nächste ist auch eher für die Admins interessant. Es gibt einen Write-Back-Cache für RAID 5. Da muss ich auch wieder ein bisschen zu ausholen. Bei Linux 4.4 kam hinzu ein Log-Device. Das ist eine Funktion, um eine Write-Hole genannte Lücke oder Gefahr beim Schreiben von Daten auf ein RAID zu vermeiden. Da wird praktisch an ein RAID 5 noch ein weiterer Datenträger drangeklatscht, typischerweise eine SSD. Und da werden, bevor Daten auf das RAID geschrieben wird da hingeschrieben, um im Falle eines Absturzes beim Schreiben auf das RAID die von da rekonstruieren zu können, damit entweder klar ist, die geschriebenen Daten sind entweder komplett oder gar nicht auf dem RAID gelandet. Das geht halt seit 4.4 mit diesem Log-Device. Und bei 4.10 kam jetzt eben dieser Write-Back-Cache hinzu. Write-Back-Cache ist einfach, dass diese SSD, die da an dieses RAID dran geklatscht ist, erstmal alles, was auf das RAID geschrieben werden soll, annimmt. Die ist logischerweise, typischerweise schneller als ein RAID 5 aus Festplatten. Und sobald die SSD sozusagen die Daten angenommen hat, meldet die an das Betriebssystem zurück, alles ist geschrieben. Und irgendwann später, irgendwie ein paar Sekunden später oder eine Minute oder zwei, wenn gerade nicht so viel zu tun ist, überträgt die SSD die Daten dann richtig aufs RAID. Und dadurch ist der Performance-Vorteil ziemlich groß. Auch da ist aber noch, gilt noch wieder, das ist noch nicht ganz fertig. Da braucht man derzeit noch eine Entwicklerversion der MDADM-Tools. Aber das ist was, was für bestimmte Konfigurationen bei Servern unter Umständen sehr interessant sein kann, um eben die Datenintegrität im Falle von Abstürzen zu steigern und zugleich die Performance zu steigern. Ich muss mal die Stimme ölen. So, was noch? Da kam wieder noch einiges. Wer es genau wissen will, findet das auch alles online. Beim Nouveau-Treiber, den ich erwähnt habe, kam zum Beispiel eine Funktion hinzu, um bei älteren Grafikkarten, die in den schnelleren Modus, schnelleren Betriebszustand, also in den zu schalten und so mehr Performance rauszuholen. Oder Multistream-Transport, das ist eine Funktion über Displayport, 4K-Monitore der ersten Generation anzusprechen. Die melden sich dann wie zwei eigene Displays, aber müssen natürlich ein bisschen so angesteuert werden, als wären es eins. Das kann der Nouveau-Treiber jetzt. Wer an Performance interessiert ist, da gab es zum Beispiel Support für Turbo Boost Max 3.0, das ist eine Funktion neuerer Intel-Prozessoren. Da kann ein Kern noch etwas schneller, in einen noch etwas schnelleren Betriebsmodus schalten als die anderen. Und da muss der Scheduler, also der die Prozesse verteilt auf die Prozessoren, auf die Kerne eines Prozessors darauf achten, um möglichst viel Performance rauszuholen. Das wird jetzt unterstützt und für die Admins interessant ist diese Cache Allocation Technology. Das ist was bei sehr High-End Xeon-Prozessoren jetzt teilweise zu finden ist. Da kann man sicherstellen, dass bestimmt, oder da kann man den Cache des Prozessors partitionieren, damit der Kernel sicherstellt, dass bestimmte Daten da einfach bleiben und nicht, dass irgendein Aufruf vom Lesen vieler Daten sozusagen den Prozessor-Cache so stört, dass die wichtigen Daten der Datenbank oder weiß der Geier, was halt gerade die performance-kritische Anwendung ist, dass die aus dem Cache verschwinden und dann die Datenbank plötzlich ganz langsam ist. Also das ist da auch eingezogen in 4.10. Wer mehr wissen will, auf Heise Online oder CT Online, um genau zu sein, gibt es einen Artikel, der ist hier verlinkt. Ich bin aber nicht der Einzige, der sich halt so detailliert mit Neuerungen von Kernel-Versionen beschäftigt. Da gibt es eben auf LWN.net ein paar Artikel dazu, oder Kurzübersichten dazu, was sich getan hat. Die haben auch tiefergehende Artikel, die habe ich bei mir verlinkt. Und die kernelnewbiz.org-Webseite, die listet auch nochmal so eine, macht nochmal aus dem anderen Blickwinkel eine Aufstellung wichtiger Features und die guckt halt auch nochmal hin, was da so sich tut. So, 4.11, jetzt geht es gleich knallerfall weiter. Das ist dann halt die nächste Version. Die kommt am 24. April oder 1. Mai, das kann man relativ sicher sagen. Wenn nicht gerade irgendwas komplett Ungewöhnliches passiert, ist es einer dieser beiden Daten, einer dieser beiden Tage, weil die Kernel-Entwicklung, wie gesagt, es läuft so rund, es ist wirklich vorhersehbar, dass es alle 9 oder 10 Wochen eine neue Version kommt. Das einzige Mal, dass es in den vergangenen 5, 6 Jahren mal groß anders gelaufen war, war mal, als bei kernel.org ein Einbruch war. Da haben die Kernel-Entwickler sich mal ein bisschen mehr Zeit gelassen, um erstmal da aufzuräumen, bevor sie den neuen Kernel raushaut. Da gibt es Opal-Support. Das interessiert jetzt hier wahrscheinlich nicht so viele, weil da geht es um selbstverschlüsselnde Platten und Datenträger. Also wer sich dafür interessiert, ist möglicherweise gerade bei Hannes im anderen Vortrag, wo es um neue Festplattentechniken geht. Das ist was, das wurde bisher primär über BIOS genutzt. Das heißt, man hat beim Einschalten des PCs hat das BIOS nach einem Passwort für die Festplatte gefragt und damit wurden die Daten dann sozusagen verschlüsselt von der SSD selber. Und wenn man das Passwort nicht hatte, kam man da nicht ran. Das ist aber so, wenn man mehrere Platten im System hat, gibt es da wohl Probleme. Außerdem kann man über dieses Opal auch unterschiedliche Bereiche anlegen, zu sagen, dieser Bereich ist unverschlüsselt, der hier ist mit dem und dem Passwort verschlüsselt. Das wird man jetzt zukünftig über den Kernel steuern können. Da braucht man aber noch Werkzeuge zu, die sind noch in Entwicklung, wie mir zu Ohren gekommen ist. Was noch bei 4.11? Es kam IO-Scheduler für BlockMQ hinzu. BlockMQ ist eine Multi-Queue-Architektur zum Zugriff auf Datenträger und die hatten bisher keinen Scheduler. Irgendwie, das ist vor allen Dingen für Festplatten wichtig, eben, wenn man da ganz viele Daten auf die Platten schreibt, müssen ja häufig, wenn die nicht am Stück liegen, müssen die Schreib-Leseköpfe auf der Platte ja hin und her. Und dadurch ist es manchmal sinnvoll, dies umzusortieren, wie die Daten geschrieben wird, um solche Kopfbewegungen zu vermeiden und so deutliche Performance-Gewinne zu erzielen. Und das war mit dieser neuen Multi-Queue-Architektur zum Datenträgerzugriff nicht möglich. Und kommt jetzt eine Infrastruktur, die das ermöglicht wird, solches Umsortieren. Das wird aber bisher kaum genutzt. Da kommt dann bei 4.12 was wichtig ist. Und dann werden vielleicht auch Standardtreiber, wie wir sie kennen, eben wie sie bei normalen Notebooks zum Einsatz kommen oder Desktops, auf dieses Multi-Queue umgestellt. Und dann holen die auch etwas mehr Performance raus, weil dieses neue System und der neue Scheduler soll einfach deutlich besser funktionieren. Was noch? Entwickler hatten wir nicht so viel. Es gibt einen neuen Syscall, der nennt sich StatX. Da können Programme Datei- und Verzeichnisinformationen effizienter abfragen. Wer da näher was wissen will, soll ins Kernel-Log gucken, da steht es schon drin. Auch auf LWN.net gibt es da eine gute Beschreibung zu. Und jetzt kommt die aus der letzten Reihe schon zweimal angeführte GPU-Virtualisierung. Ja, es ist so, ich hatte ja eben das mit Intel erwähnt, dass die Teile der GPU da mit einer neuen Technik reinreichen. AMD kommt da jetzt mit was Ähnlichem. Das funktioniert teilweise mit SRIOV. Ich habe selber noch nicht so genau mir das angucken können, ob das auch die bei 4.10 eingeführte Infrastruktur nutzt, um Teile der GPU reinzureichen oder ob sie es eben über mit diesem SRIOV machen, wo die Hardware mehr übernimmt. Da ist sozusagen die Logik, dass ein Stück Hardware, ein Chip in mehrere virtuelle aufzuteilen und dann VMs zu übergeben, steckt da mehr in der Hardware. Das habe ich mir leider noch nicht richtig angucken können, denn auch da gilt, das Ganze ist noch rudimentär, kaum dokumentiert und kommt. Aber was man halt mitnehmen kann, da kommt was und vielleicht kann man dann halt mittelfristig eben 3D-Beschleunigung von AMD-Grafikkarten auch in VMs nutzen. Was noch, ich selber fand ganz interessant, eine Detailänderung tatsächlich nur am NVMe-Code. Da gibt es eine Stromspartechnik, die nennt sich Autonomous Power State Transfers. Nee, ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Ach, es ist immer alles so viel beim Kernel. Kann man sich irgendwann verschwimmen einem die ganzen Abkürzungen vor den Augen. Da ist es so, das hat zum Beispiel bei diesem Notebook die Leistungsaufnahme im Leerlauf um rund 1 Watt gesenkt. Wer jetzt denkt, 1 Watt, das macht vielleicht nicht so viel aus. Dieses Notebook hat im Leerlauf tatsächlich unter Windows nur noch eine Leistung von 2,5 bis 3 Watt. Und als ich das bekommen habe vor ein paar Monaten, lag die Leistungsaufnahme eher so bei, unter Linux im Leerlauf, bei 4 oder tendenziell eher sogar bei 4,5 Watt. Und das hat dann einen Unterschied gemacht bei der Leerlauf-Akkulaufzeit-Test von Windows halt 22 Stunden und Linux 13 Stunden. Also das ist schon ein Riesenunterschied, was da einfach mal ein Watt oder zwei ausmachen kann. Und durch diese Stromspartechnik kommt Linux jetzt deutlich, sinkt die Leistungsaufnahme von Linux jetzt deutlich. Ich habe es bei dem Notebook jetzt tatsächlich auf knapp unter 3 runtergekriegt. Ich habe nicht gemessen, aber dadurch denke ich mal, geht die die Akkulaufzeit so, würde ich eher sagen, so auf 19, 20 Stunden hoch. Und ja, gut, 22 wäre natürlich noch schöner, aber so einen kleinen Unterschied kann ich schon, da kann ich schon mit leben. Wie gesagt, das gilt nur für Leerlauf. Aber Leerlauf ist natürlich bei einem typischen Desktop-System das, was die Dinger die meiste Zeit machen. Wenn man irgendwie jetzt groß kompiliert, dann macht dieser 1 Watt natürlich oder die 1, 2 Watt nicht so viel Unterschied. Es war übrigens nicht nur das NVMe-Kram, der den Strom, die Leistungsaufnahme von diesem Notebook reduziert hat. Das ist auch, da gab es eine Frame-Buffer-Compression, wird jetzt angeschaltet. Ist auch für dieses Notebook zufällig relevant, aber ist auch für andere moderne Grafikchips von Intel. Auch das spart noch mal ein bisschen Strom. Es kamen noch ein paar Treiber für den Raspi hinzu. Es kam wieder Sicherheits-Security-Optimierung. Und lustigerweise gab es allerlei Optimierungen, um Swapping zu verbessern. Jetzt denkt der eine oder andere jetzt hier vielleicht, ja, wer will denn heutzutage noch swappen? Ich meine, man hat doch so viel Speicher und der ist nicht mehr so teuer. Tatsächlich ist das nicht auf Notebooks oder Desktops ausgerichtet, sondern eher auf die großen Cloud-Provider. Die haben nämlich mittlerweile auch teilweise so schnelle Datenträger mit so viel und richtig viel CPU-Kerne im System, dass es da wieder anfängt, für gewisse Situationen Swappen zu nutzen. Nicht auf Platten, sondern auf SSDs oder NVMEs. Und dadurch hat Intel sich jetzt hingesetzt und da Optimierungen hingebaut, damit Swapping einfach für diese Situation ein bisschen schneller wird. Für den Desktop-System ist das aber tatsächlich nicht so relevant. Und auch im normalen Datencenter kommt das wahrscheinlich erst in 1 oder 2 Jahren an. Wer mehr Details wissen will, auch dazu gibt es wieder einen Kernel-Log zu 4.11 auf heise.de. Das wird im Newsticker auch gelegentlich erwähnt, die URL ist auch hier. Das ist aber noch nicht fertig, ich mache das immer so einen inkrementellen Text, kommt immer mal was dazu. Bisher beschäftigt er sich auf so Datenträger und Storage-Kram, Dateisystem und Storage-Kram. LWN.net ist da schon ein bisschen weiter, die haben schon eine Kurzaufstellung fertig, aber die schreiben zum Beispiel weniger zu Grafiktreibern als ich es tue, das heißt, da kriegt man halt auch so ein bisschen andere Informationen. Und Kernel Newbies wird da sicher auch wieder was machen, aber das ist noch nicht fertig. So, das war Teil 3. Ich habe euch schon eine Stunde zugelabert. Ich muss mich fast beeilen, damit ich 3 fertig werde. 2 Fragen. Wer will? Da kommst du mit dem Mikro nicht hin. Stellen Sie einfach,
ich kann auch laut reden.
Ja, ich wiederhole dann. Das kommt tatsächlich im Teil 4 ganz kurz dran. Da war letztens was. Ach so, im Kernel ist das meiste dafür. Ach so, erst wieder die Frage wiederholen für die Aufzeichnung. Praktisch Jahr 2038 Kompatibilität. Wer das nicht weiß, wer sich vielleicht noch ans Jahr 2000 erinnert, da gab es so einen Umschwung, dass man eben Jahreszahlen vierstellig speichern muss. Vorher hat man die einfach zweistellig gespeichert und das ging natürlich dann ab 2000 nicht mehr. Dadurch musste viel Software angepasst werden. Sowas Ähnliches. Grob verglichen ist jetzt auch 2038 bei Unix-Systemen nötig. Und die Kernel-Entwickler haben da schon eine ganze Zeit lang darauf hingearbeitet, dass das passiert. Fast alles Wesentliche steckt mittlerweile im Kernel. Noch nicht ganz alles, aber fast. Und was jetzt die größte Schwierigkeit ist, sind die glibc anzupassen, damit normale Programme das dann auch nutzen können, ohne sich mit den Kernel-Details auseinanderzusetzen. Und da gab es letztens eine Diskussion, wo einfach oder so einen groben Plan, wo sie gezeigt haben, wie sie das vorhaben. Und ich denke, das wird im nächsten Jahr irgendwann umgesetzt und bis dahin machen auch die Kernel-Entwickler den Rest. Das heißt, im Jahr oder zwei sind dann auch die Systeme Jahr 2038 fest. Wer sich wundert, was interessiert mich 2038, da bin ich schon auf Rente. Ich übrigens noch nicht, aber wenn ich überhaupt noch Rente kriege. Das ist schlicht und ergreifend so, das ist schon jetzt sehr relevant, weil die Autos, die jetzt neu verkauft werden, wenn man die 20 Jahre fahren will, dann sind wir halt schon rund um das Jahr 2038 und da stecken halt heutzutage, ich weiß gar nicht, 10 Linux-Systeme in einem Auto. Haben wir irgendwie aus der Autoindustrie hier? Wie viele stecken da drin? Also 10 werden sicherlich sein. So, noch eine Frage? Dann mache ich mal schnell weiter. So, da kommen wir jetzt nämlich zu den Dingen in Arbeiten, zu denen diese Frage jetzt schon da war, eben was die nächsten Monate bringen könnten oder auch nicht. Ich kann da halt daneben liegen. Dateisysteme kamen bisher noch nicht so richtig dran. Da ist es aber so, es gibt einige XFS-Verbesserungen, die da in Arbeit sind. Kurzer Reminder, XFS kam aus der SGI-Welt, ist ein high-endiges System, wird aber mittlerweile bei Red Hat Enterprise Linux standardmäßig verwendet. Und da ist es so, dass bei 4.9 seit 4.9 werden Reflink-Kopien unterstützt. Das funktioniert mit Copy and Write. Ich will jetzt nicht mit den Details nerven, wie das genau funktioniert. Deduplikation funktioniert jetzt auch. Dadurch kann man halt, ich habe das bei Reflink gerade, habe ich eine Sache vergessen, Entschuldigung, da muss ich nochmal zurück. Durch diese Reflink-Kopien kann man halt einzelne Dateien kopieren, ohne die Nutzdaten zu vervielfältigen. Das heißt, wenn man eine 2-Gigabyte-Datei kopieren will, geht das halt in einer Sekunde, weil nur ein neuer Satz Metadaten angelegt werden muss. Das ist halt, kann sehr von, wenn man irgendwie VMs klont oder so, entscheidenden Performance-Zuwachs bieten. Und anders als bei Hardlink, Hardlinks können sich die Dateien danach unterschiedlich voneinander entwickeln. Da kümmert sich das Dateisystem halt drum, dass wenn eine Datei geschrieben wird, dass die Änderungen nicht in der anderen auftauchen oder umgekehrt. Für die Admins vielleicht auch interessant, für 4.9 kam dann auch diese Deduplikation hinzu. Das heißt, wenn mehrere Daten mehrfach auf der Platte gespeichert sind, kann man die sozusagen zusammenlegen und Speicher sparen. Das ist alles noch nicht reif für Endanwender. Das erfordert noch eine Entwicklerversion von den XFS-Programmen. Da kommt dann auch noch mehr. Wie gesagt, wir gucken jetzt so ein bisschen nach vorne. Da kommt halt eine Funktion, um einen Datenträger, der im Betrieb ist, sozusagen zu schrubben, zu Scrubbing nennt sich das. Da wird einfach mal sozusagen nachgeguckt, sind die Daten, die hier drauf sind, eigentlich noch integer? Stimmt das noch alles so, wie das geschrieben wird? Und dann kann man das reparieren und auch das Dateisystem kann dann selbst repariert werden. Das Ganze soll bald kommen, die Patches zirkulieren schon und genau wie die anderen beiden Features, die ich gerade erwähnt habe, die Basis dafür wurde tatsächlich in 4.8 geschaffen schon und damals haben die Kernel-Entwickler auch schon gesagt, was sie alles vorhaben. Die Slides gehen über die Webseite online, packe die auch auf meine Homepage. Wer das genauer wissen will, kann sich das dann da nochmal angucken. Die Quintessenz, die ihr jetzt einfach mitnehmen könnt, das sind Features, die sind bei BATFS und ZFS sehr geschätzt. Nicht alle der bei BATFS und ZFS sehr geschätzten Features, aber wer irgendwie diesen Hype mitgenommen hat, BATFS, das macht alles viel besser, das Next Generation File System, weil das eben aus diesen oder jenen Gründen, das heißt, da holt XFS schlicht und ergreifend auf und rüstet sich für die Zukunft. Das heißt, möglicherweise ist XFS das Dateisystem, was viele von uns irgendwann nutzen werden, weil bei X4 tut sich im Moment nicht so viel. Mal gucken, wie da die Reise weitergeht. So, was tut sich noch? Wir waren gerade so schön bei BATFS, bei Dateisystemen, deswegen mache ich auch gleich weiter mit BATFS. Da wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun in den nächsten Monaten. Schlicht und ergreifend ist es so, auch in den letzten Monaten, die Entwickler stabilisieren dieses Dateisystem, was 2008, als die Entwicklung begonnen hat, mal so als Next Generation File System von Linux versprochen wurde, weil es halt einfach neue Konzepte nutzt und neue Ansätze, die halt neue Möglichkeiten bieten, wie einfach Snapshots im Dateisystem, wo man eine Sicherheitskopie erzeugen kann, was in einer Sekunde erstellbar ist. So ähnlich wie ich das eben bei diesem XFS erzählt habe, dass eben die Dateien danach unterschiedlich sich voneinander fortentwickeln. Und da kann man halt relativ leicht Backups machen. Aus solchen Gründen war das halt lange als Next Generation File System versprochen. Wie gesagt, XFS hat da aufgeholt, die Welt hat sich weitergedreht, BATFS die Entwicklung hat vielleicht doch etwas länger gedauert, als manche erhofft haben. Die Entwicklung hat vor allen Dingen deutlich länger gedauert, als es die Presse hat vielleicht den Eindruck erweckt. Es ist einfach so, dass ein Dateisystem ungefähr mal so 10 Jahre braucht, bis es so richtig alltagstauglich ist. Aber dadurch, dass da diese Konkurrenten wie XFS auftauchen, muss ich noch zeigen, ob es jetzt wirklich das Dateisystem ist, was Linux-Nutzer in Zukunft typischerweise nutzen. Für den Desktop-Betrieb kann man sich einfach mitnehmen. Im Moment ist X4, was die meisten Distributionen standardmäßig nutzen, einfach noch das Beste. Aber wer sich wundert, ist denn dieses ButterFS jetzt mittlerweile endlich alltagstauglich und stabil? Da antworte ich mittlerweile, das ist so eine Frage, wie kann ich hier ins Wasser gehen? Kann ich hier schwimmen? Die Antwort hängt halt von den eigenen Fähigkeiten vor allen Dingen ab und natürlich auch von den lokalen Bedingungen. Kann ich hier schwimmen? Die meisten von uns werden hier schwimmen können. Selbst wenn mit ein bisschen Hilfe geht das auch. Das ist, repräsentiert so ein bisschen X4 für mich. Das ist einfach seit Jahren etabliert. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ein Kleinkind kann ich hier auch nicht unbeaufsichtigt rumspielen lassen. Das kann halt auch zu Tode kommen. Oder da kann halt auch mal ein Sturm oder ein Gewitter kommen. Oder so, oder da kann eine Strömung sein, wenn ich da irgendwie weit rausgehe. Das ist nicht idiotensicher, das sind halt Dateisysteme auch nicht. ButterFS ist für mich ein bisschen so. Ich kann einigermaßen schwimmen, ich habe es zwar nie über Seepferdchen hinaus geschafft, aber ich würde mich hier noch trauen, ins Wasser zu gehen. Ich würde halt ein bisschen, wenn da so die dicken Wellen ankommt, aufpassen, dass ich da nicht zu nah am Felsen da links und dem Felsen, der hier vorne am Strand liegt, rankomme, damit ich da nicht gegengehauen werde. Aber da würde man jetzt keine Kinder einfach so ins Wasser lassen, weil dazu ist es gefährlich. Und so ist ButterFS halt auch ein bisschen in vielen Bereichen. Man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen und dann läuft es auch relativ rund. Das Problem mit ButterFS ist, es ist halt nicht nur so ein Strand, sondern es gibt hier und da auch noch andere Gefahren. Die Kurzform ist, Teile von ButterFS sind bekanntermaßen unfertig und instabil. Das sind nur aber Teile, mit denen hat man gar nicht so schnell Kontakt. Der Bereich, wo man noch am ehesten mit dem Kontakt ist, ist eine RAID 5.6-Funktion, direkt im Dateisystem eingebaut worden ist. Die ist bekanntermaßen bei den richtigen Kerneln, bei den Upstream-Kerneln von kernel.org noch instabil. Was da Gutes passiert ist im letzten Jahr, es gibt mittlerweile eine Tabelle, da kann man nachgucken, im ButterFS-Wiki, was als stabil angesehen wird und wo bekannte Lücken sind. Einfach nochmal, hier unten steht die URL zu dieser Statusseite, da steht eben zum Beispiel, dass die RAID 5.6-Funktion bekannte Probleme hat und noch nicht so richtig alltagstauglich ist. Wenn man das aber halt nicht nutzt, kann man ButterFS tatsächlich gut einsetzen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt seit 2 oder 3 Jahren ButterFS auf meinem Desktop-System und auf meinem Notebook. Das war eine Entscheidung, die ich vor allen Dingen getroffen habe, um Praxiserfahrung zu sammeln, um es einfach mal einen Artikel drüber zu schreiben, der ist auch schon lange gedruckt, aber ich bin halt einfach irgendwie dabei geblieben, vor allen Dingen, weil es interessant war, eben um diese Backups zu erzeugen. Aber es ist halt stabil genug, auch für Facebook, die haben ButterFS-Entwickler, die setzen es ein. SUSE nutzt es als Default-Dateisystem für das Root-Dateisystem bei SUSE Linux Enterprise 12. Also man kann es durchaus nutzen. Aber es erfordert halt ein bisschen Einarbeitung, die sich lohnt, wenn man von den ButterFS-Features dann profitiert. Was noch? KDBus, da habe ich mindestens im letzten Jahr, wahrscheinlich auch vor 2 Jahren drüber erzählt. Das kommt nicht. Das ist, wer sich wundert, was KDBus ist, das ist eine IPC-Schicht, also zur Interprozesskommunikation, wo Prozesse möglichst effizient miteinander kommunizieren können. Da gab es ein paar Hakeleien, ob das so der richtige Ansatz war und sicher ist. Und die Entwickler haben dann irgendwann gesagt, wir ziehen das zurück, aber die waren jetzt nicht beleidigt, da haben sie sich in die Ecke gestellt und sagen, jetzt machen wir nicht mehr, sondern die entwickeln stattdessen BusOne instead. Ach, scheiße. Wenn man zu sehr ins Englisch kommt. Hingegen. Dieses BusOne kursiert seit letztem Herbst ungefähr, ist auch schon mit den Kernel-Entwicklern diskutiert worden, ist so in einem Prä-Alpha-Stadium. Das funktioniert ein bisschen anders als dieses KDBus. Auf LWN.net gibt es einen Artikel, der das näher erläutert. Die Kurzform ist, es zeigt so ein bisschen Parallelen wie Binder. Das ist das, was Android eingesetzt hat zur Interprozesskommunikation. Und anders als KDBus ist es eben nicht nur geeignet, um D-Bus-Übertragungen zu machen, sondern eben auch andere Dinge darüber zu übertragen. So, was noch? Der IP-Tables-Nachfolger NFT bzw. NFT-Tables nähert sich langsam der Produktionsreife. Die Sache ist vor 2 Jahren, glaube ich, oder 3 in den Kernel gegangen. Das alles Wesentliche ist schon länger drin. Diese neue Firewall-Schicht macht vieles ein bisschen besser, ist auch flexibler. Ist aber natürlich wieder so ein Umstieg, wo die Admins ihr Know-how aufgeben müssen. Da muss man sich früher oder später wahrscheinlich mit abfinden, weil da geht die Reise halt hin. Noch ist es aber nicht produktionsreif, weil immer noch so ein paar Features hier und da fehlen. Aber wer damit mal experimentieren will oder sich einarbeiten will, langsam ist vielleicht eine gute Gelegenheit, sich das mal anzugucken. In Distributionen, die nutzen aber alle noch weiterhin das IP-Tables, um Firewalls aufzusetzen. Was noch? Wie gesagt, jede Version hat hunderte verbesserter Treiber. Nur ein Bruchteil davon wird typischerweise in den Medien, eben zum Beispiel in meinem Kernel-Log oder so, erwähnt, weil, was weiß ich, bei den Grafikchips ist es dann so, AMD, Nvidia, Intel, ich habe das ja hier erzählt, da hat man eher nochmal Interesse, was über den Tellerrand zu gucken, aber möglicherweise ist hier ein Drittel, die interessieren sich nur für Intel, ja, dann das Drittel, die interessieren sich nur für AMD und dann nur für Nouveau. Deswegen kann man nicht bei jedem Treiber immer alles erwähnen. Am Ende ist es dann tatsächlich so, das ist der Grund, warum moderne Distris auf moderne Hardware einfach immer deutlich besser laufen und gerade wenn man so ein neues Notebook hat, warum man dann da eben nicht die Distribution, die vor einem Jahr aktuell war, draufspielen kann, sondern eben was richtig Aktuelles braucht. Was tut sich noch? Das Jahr 2038-Problem, wo gerade schon die Frage kam, steht hier, da wird halt dran gebastelt. Für NFS-Nutzer hier, für die Admins vielleicht, Rich ACLs, da wird auch gebastelt, das sah eine Zeit lang so aus, da tut sich da wieder mehr. Das ist eine Funktion, um Erweiterungen, Berechtigungen besser zu regeln. Da könnte sein, dass das endlich nach vielen, vielen Entwicklungsjahren mal in den Kernel einzieht. Muss man gucken, ob es dann tatsächlich kommt. Bei der Realtime-Entwicklung tut sich wieder so ein bisschen was. Da war vor einem Jahr ein bisschen mehr, eben, dass der Kernel echtzeitfähig ist von Haus aus. Ist aber auch noch relativ langsam. Live-Patching, das ist was in den Medien relativ häufig erwähnt worden ist. Da ist es so, man kann mittlerweile Fehler, die in einem Kernel, den man einsetzt, bekannt werden, teilweise in Betrieb korrigieren, ohne neu starten zu müssen. Bislang klappt das aber tatsächlich nur so ungefähr bei 90% der Änderungen. Mittlerweile sieht es so aus, als würden die Maßnahmen, um es, damit es eben bei ungefähr 98 oder 99% der Sicherheitslücken klappt, würden die in 4.12 einziehen. Bleibt abzuwarten, ob das alles so klappt. Beim Memory-Zugriff gibt es da noch Sachen, um da was zu optimieren. Große Festplatten, da hat sich einiges getan. Die arbeiten ein bisschen anders, da muss der Kernel drauf Rücksicht nehmen. Das ist größtenteils jetzt im Kernel, bis die Distribution das nutzen muss. Dauert es noch ein bisschen. Wer sich da interessiert, soll sich nachher den Vortrag von Hannes, der jetzt hier parallel gelaufen ist heute, nachher mal vielleicht auch von der Webseite ziehen. Und ein paar Kernel-Entwickler hatten darauf hingearbeitet, den Kernel kleiner zu machen. Gerade für IoT oder für geringe für Hardware, die langsam ist. Das ist aber ein bisschen ins Stocken geraten, muss ich noch zeigen, ob sich da was tut. So, das war Teil 4. Haben wir noch Fragen? Da hinten. Also, die Frage war mit XFS, wenn man jetzt mit 4.4 ein Dateisystem anlegt, ob man dann später damit die neuen Features nutzen kann. Ich muss gestehen, aus dem Kopf weiß ich es gar nicht. Ich glaube, man kann es. Auf jeden Fall ist es ein anderes Metadatenformat. Das heißt, man muss das explizit im Dateisystem freischalten, aber ich glaube, man muss nicht konvertieren. Das heißt, ein jetzt angelegtes Dateisystem kann man dann sozusagen, okay, nutzt bitte das neuere Metadatenformat, dann kann man aber natürlich nicht mehr zurück. Wenn man, das ist aber, so wird das da typischerweise gehandhabt. Dann noch eine Frage?
Ja, bei
warte mal.
Das schaffen wir. Sport. Bei dem NF-Tables, wie kann man da sagen, warum überhaupt IP-Tables funktioniert? Also was ist eigentlich der Punkt dabei?
Das ist halt so dieses typische, es funktioniert auch richtig gut, aber es gibt halt so Corner Cases, wo es nicht funktioniert. Zum Beispiel eben, wenn du irgendwo eine Regel mitten in der Mitte einfügen willst oder was ändern willst. Das geht mit dem alten System nicht so richtig, weil dann besteht immer die Gefahr, dass in der Zeit, wo man die neue Regel einspielt, die neuen Änderungen einspielt, dass kurzzeitig das System irgendwas macht, was nicht definiert ist und es dann unter Umständen auch was durchgeht. Wir hatten einen Artikel dazu in CT, der das näher erläutert, aber ich glaube, auf der NFTables-Webseite ist eine bessere Übersicht frei erhältlich, die Gründe dafür aufzählt. Das ist, ich will jetzt nicht den Vergleich zu Systemd zählen, aber das ist so ein bisschen, natürlich haben die alten Init-Systeme einfach funktioniert und eigentlich mag vielleicht der eine oder andere denken, ach, es gab keinen Grund, was Neues zu machen. Aber wenn man jetzt, wo Systemd sich so ein bisschen mehr durchgesetzt hat, gerade die Admins werden vielleicht gemerkt haben, vieles ist einfach an einigen Stellen doch einfach viel besser geworden dadurch. Und so ist es mit NFTables schlicht und ergreifend auch. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist leider vieles, was ich sage.
Ja. Filesysteme, hört man eigentlich von Reiser noch was? Also Reiser 4 dann wahrscheinlich?
Also es gibt da eine Webseite, deren Namen ich hier nicht erwähnen möchte, die mich manchmal an die Bild-Zeitung erinnert, die schreibt immer noch, es gibt irgendwo ein Patch-Set von Reiser 4, das wird immer noch mal wieder auf neue Kernel angepasst, aber da kümmert sich keiner drum und es ist vom Ansatz wahrscheinlich auch, macht es auch nicht mehr so viel Sinn.
ZFS?
Ich hatte letztes Jahr Slides zu ZFS. ZFS ist, steht unter einer anderen Lizenz, wird nie in den Kernel einziehen. Dadurch ist es sozusagen kein Bestandteil dieses Vortrages. Es gibt aber mittlerweile, also solange zumindest sich die Lizenz nicht ändert. Selbst wenn sie das tun würde, wäre es unter Umständen weniger Arbeit, ButterFS zu stabilisieren und die fehlenden Features nachzurüsten, als ZFS rein zu portieren. Das ist jetzt eine schwammige Aussage, aber da läuft es wahrscheinlich drauf hinaus. Hinzu kommt, bei Ubuntu Ubuntu liefert ZFS mittlerweile mit. Bei Debian ist es relativ einfach nachzurüsten. Meine Quintessenz ist da, dass es so ein bisschen wie ButterFS, das kann sich lohnen, wenn man von den Features profitiert, eben auf ZFS zu setzen. Ich würde mir das aber überlegen, weil es ist mit ziemlicher Sicherheit eine Sackgasse und man wird irgendwann auf XFS oder ButterFS wechseln müssen und dann wäre es vielleicht schlauer, sich gleich zu überlegen, ob ButterFS auch im jetzigen Entwicklungsstand nicht das Schlauere ist. Aber das ist da wird es halt schnell kompliziert. Das hängt halt davon ab, was man macht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir meinen Teil 5 noch ansatzweise durchkriegen. Da geht es so ein bisschen um Blick auf die Kernel-Entwicklung. 8 Minuten noch. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon erzählt, alle 9 Wochen, da kann man drauf wetten. Aber um dann noch mal ein bisschen was zu erzählen. Das sind bei jeder neuen Version sind es ungefähr 1600 Entwickler. So, ich weiß gar nicht, ungefähr 400-500 sind dann dabei, die das regelmäßig machen, aber auch immer mal so 1000 oder ungefähr neue. Manchmal kommen die auch nochmal wieder ein paar Mal, manchmal sind das auch nur einzelne Entwickler. Ich habe auch einen Patch im Kernel durch einen dummen Zufall, aber ich arbeite jetzt dran, meinen zweiten reinzukriegen, aber auch nur ein dummer Zufall. Wie gesagt, ich bin kein Kernel-Entwickler. Das sind dann tatsächlich in diesen 9 oder 10 Wochen jeweils immer 13.000 Änderungen. Mit die ca. 700.000 neue oder geänderte Codezeilen enthalten. Und um das nochmal anders zu verdeutlichen, innerhalb 13 Tage, das ist diese Hauptentwicklungsphase, die ich eher genannt habe, war bei 4.8 und 4.9 RC1 tatsächlich so, dass da über 15.000 Änderungen mit knapp 700.000 neuen Zeilen und etwas über 300.000 entfernten Zeilen, wobei die Verschobenen gehen in beide Zeilen an. Das ist tatsächlich in 13 Tagen wird da so viel Code hin und her geschoben, wie andere Projekte nach 10 Jahren noch nicht mal irgendwie hin und her geschoben haben. Das sind dann übrigens eine Änderung alle 73 Sekunden. Und das ist tatsächlich kein größeres Problem. Das funktioniert dank Git einfach relativ problemlos. Das Nettowachstum ist dadurch pro Version ungefähr 290.000 Zeilen pro Version. hatte es anfangs schon erwähnt, wir sind mittlerweile bei 22,5 Millionen Zeilen. Hier kann man das sehen, hier links war 2.613, das war die erste Version, die mit Git entstanden ist, wie der Kernel halt wächst und wächst. Letztens bin ich mal gefragt, ob das anhalten wird. Ja, wird es. Es gibt immer neue Hardware, die immer neue Treiber braucht und alte Treiber werden normalerweise nicht rausgeworfen, wenn nicht irgendwie die Sicherheit gefährdet ist oder sie bekanntermaßen kaputt sind. Das wird also auf absehbare Zeit immer so weitergehen. Wer an solchen Sachen Interesse findet, es gibt da von der Linux Foundation eine Studie, die ist auch schon mehrfach aktualisiert worden, die heißt How Fast Linux Kernel Development, How Fast Is It Going, Who's Doing It, What They Are Doing and Who's Sponsoring the Work. Da muss man sich für registrieren, aber die hat noch mehr solche Einblicke. Wer es nicht ganz so genau wissen will, kann auch bei LWN.net gucken. Da gibt es eigentlich zu jeder Kernel-Version so eine Statistik, da steht auch drauf, teilweise von welcher Firma wie viel Änderungen bei der Kernel-Version beigetragen hat. Für die Admins vielleicht interessant, mittlerweile werden, also wer sich selber Kernel kompiliert aus irgendwelchen Gründen, die im Januar aktuelle Kernel-Version wird in Zukunft immer ein Long-Term-Kernel, also einer, der 2 Jahre supported wird. Und das ermöglicht eine bessere Planbarkeit. Früher wusste man das nicht so genau. Da hat irgendwer dann irgendwann gesagt, okay, dieser Kernel wird jetzt 2 Jahre supported. Und jetzt, wie gesagt, der im Januar, deswegen ist 4.9, der jetzt rausgekommen ist, ein so ein Long-Term-Kernel, der 5 Jahre Support bekommt. Was noch? Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, jetzt geht es von der Kernel-Entwicklung so ein bisschen weg. Jede Woche gibt es 2 oder 3 Sicherheitslücken. Also viele davon kriegen auch CVE-Nummern und oft sind die mehrere Jahre alt. Also letztens hat dieser Case Cook eine Aufstellung gemacht, dass sie typischerweise, gerade die kritischen, teilweise 5 Jahre alt sind. Aber das Entscheidende ist vor allen Dingen, jedes Jahr gibt es einige kritische und ich wollte hier nochmal darauf hinweisen, wer sich darauf nicht einstellt, ist selber schuld. Wer also irgendwelche IoT-Geräte bastelt und da keine Kernel-Updates baut oder irgendwer sagt, ich baue mir meine eigene Firewall mit einem eigenen Kernel, der muss sich halt darauf einstellen, dass diese Kernel auch aktualisiert werden, um diese Sicherheitslücken zu schließen, weil sonst wird man irgendwann angegriffen von Angreifern und die nutzen das aus. Wie gesagt, bei den Hardwareherstellern ist das noch nicht so richtig angekommen. Deswegen sind da ja teilweise aus IoT-Geräten große Botnets entstanden. Das ist ein riesiges Problem. Was noch? Testing ist nach wie vor ein Problem. Ich hatte ja gesagt, es läuft vieles rund, aber es ist so viel Hardware in der Welt. Leute wie wir, die so ein bisschen nicht einfach nur das System nutzen, sondern auch ein bisschen mehr dafür interessieren, die rufe ich immer auf, sich ein bisschen zu beteiligen, eben zu testen, weil es ist so viel Hardware da draußen, das kann kein Kernel-Entwickler testen, da ist man einfach auch mithilfe durch der Community angewiesen. Was noch ist, der Bug-Tracker von kernel.org ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das ist was, da gibt es auch noch was zu verbessern. Ja, so langsam läuft mir die Zeit davon, ich glaube, ich gehe hier einfach mal rüber und irgendwie, eigentlich ist alles Wesentliche auch gesagt, ich will nämlich... Vielleicht noch 1 oder 2 Fragen, während wir hier vielleicht gleich für die Podiumsrunde aufbauen, da hinten.
Angesichts dieser Sicherheitslücken, die teilweise ja schon recht alt sind, wenn wir dann sehen, wie viel Code mit jeder neuen Version hinzukommt, handelt man sich da nicht langfristig ein immer größer werdendes Problem ein, wenn solche Riesenmengen von Code alle 2, 3 Monate hinzukommen und kein intensiver Review da stattfindet.
Was ist also, denn die Alternative? Soll neue Hardware nicht unterstützt werden?
Nein, meine Frage wäre zum Beispiel, wird dieser Code wirklich Zeile für Zeile jeweils mindestens von 2 Personen gelesen oder gibt es da sehr viel Code, der nur von einer Person stammt und nicht mal Korrektur gelesen wurde?
Also es wird typischerweise jede Zeile von mindestens einer weiteren Person kontrolliert. Das heißt, normalerweise ist es so, irgendwer schreibt das und jemand anders reviewt das. In einigen Bereichen, die sicherheitskritisch sind, gucken vielleicht auch mal mehr hin. Aber auch da könnte es besser laufen, sagen wir es mal so. Boris, du guckst so kritisch. Willst du was dazu? Okay. Noch eine Frage, sonst mache ich Schluss und lade gerne ein, hier zu bleiben für das Kernel-Podium, wo man einfach gleich jetzt Kernel-Entwicklern Fragen stellen kann, die ihr immer schon mal fragen wolltet. Sonst danke ich fürs Zuhören.
Ja, danke, Thorsten.